Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und darin geht es heute um die Frage, wie weltweite Wissenschaftskooperationen gleichberechtigt gestaltet werden könnten. Außerdem ein Unterwasser-Drohnen-Jubiläum in der Antarktis und möglicherweise können auch Weltraumtouristen bald die ersten Weltraumspaziergänge unternehmen. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Die deutsche UNESCO-Kommission hat diese Woche ein Positionspapier veröffentlicht. Darin stellt sie 12 konkrete Vorschläge vor, wie Wissenschaftskooperationen weltweit gelingen können, und zwar gleichberechtigt gelingen können. Ein Kritikpunkt ist etwa, dass Fördermittel an zeitlich begrenzte Projekte gebunden sind. Der nachhaltige Aufbau von Kontakten und Strukturen ist so kaum möglich. Gerade bei der Vergabe von Fördermitteln fühlen sich die Partner aus dem globalen Süden oft benachteiligt und wohl auch zu Recht, denn sie allein dürfen in der Regel gar keinen Antrag stellen. Das muss über eine deutsche Institution laufen. Wie gleichberechtigt wissenschaftliche Kooperationen sind und ob das Positionspapier der deutschen UNESCO-Kommission einen echten Wandel anstoßen könnte, darüber habe ich mit Peggy Otiboateng gesprochen. Sie ist Direktorin bei der African Academy of Science, der Afrikanischen Akademie der Wissenschaften. Und sie hat auch einige Zeit für die UNESCO gearbeitet, wo sie für Projekte rund um Wissenschaftspolitik verantwortlich war. Ich habe sie gestern Abend in Addis Abeba erreicht und meine erste Frage war, welche Vorteile bieten solche wissenschaftliche Kooperationen und vielleicht auch, wer profitiert mehr?
We all benefit.
Wir profitieren alle. Eine gleichberechtigte Partnerschaft ist der Schlüssel dazu. Und wenn wir das richtig machen, dann haben wir das, was man transformative Zusammenarbeit nennt. Wir müssen uns verändern. Wir wollen die Forschung verändern. Und in diesem Fall, wir wollen, dass die Wissenschaft für die Gesellschaft arbeitet. Und das können wir nur durch Partnerschaften erreichen. Wir bringen unser Fachwissen dafür ein. Und der Grund, warum es oft nicht gerecht zugeht, ist der, dass die mit der Finanzierung denken, sie würden mehr in die Partnerschaft einbringen als diejenigen, die Finanzierungsempfänger oder Teil des Forschungsteams sind. Aber das ändert sich jetzt.
But now it's changing. It's changing, but it's only with people who have values and principles of research.
Es ändert sich, aber nur bei Leuten, die Wertvorstellungen und Prinzipien in der Forschung haben. Es gibt Leute, die Vertrauen und Integrität schätzen und auch Vielfalt akzeptieren. Aber diejenigen, die das nicht tun, bewirken auch keine transformativen Prozesse. Wir müssen Veränderungen herbeiführen. Und wie können wir das tun?
We need to respect each other. We need to trust each other.
Wir müssen uns gegenseitig respektieren. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Aber ich denke, dass dieses Positionspapier der deutschen UNESCO-Kommission sehr konkrete Beispiele für gleichberechtigte Partnerschaften liefert.
Very concrete examples of what it means to have equitable partnerships.
Let us look at all these propositions that the Commission made.
Dann schauen wir mal auf die Vorschläge, die die Kommission gemacht hat. Ein Vorschlag ist, dass die Partnerländer stärker in den Finanzierungsprozess einbezogen werden sollten. Was könnte also in diesem Bereich besser gemacht werden?
Could be better done in this area.
What can be done better is we have the agenda setting should be done together.
Wir sollten die Agenda gemeinsam festlegen. Ich nenne das Co-Design. Wir entwerfen gemeinsam, wir führen gemeinsam durch und wir überwachen gemeinsam. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns über die Prioritäten des jeweils anderen im Klaren sein und auch darüber, was wir selbst einbringen.
Realizing each other's, you know, priorities and also what we bring to the table. So from my experience over the years, even at UNESCO and now at the African Academy of Sciences,
aus meiner langjährigen Erfahrung bei der UNESCO und jetzt bei der Afrikanischen Akademie der Wissenschaften kann ich sagen, die Institutionen oder Länder, die das schon getan haben, hatten langfristig was davon. Schweden zum Beispiel, das Land hat schon immer langfristige Finanzierungsmittel bereitgestellt und die Agenda in den Forschungsprojekten wurden gemeinsam festgelegt.
Even Germany in itself.
Auch Deutschland. Ein sehr gutes Beispiel sind die panafrikanischen Universitäten, die Deutschland mit aufgebaut hat. Jetzt können Sie die Wirkung dieser langfristigen Partnerschaft sehen. Von dem Wissen, das wir durch die Partnerschaft schaffen, profitieren wir beide. Aber es gibt ein Ungleichgewicht in der Forschung, das wirklich untersucht werden muss. Und wir müssen das gemeinsam tun.
So we're saying the imbalance in research need to be really looked at. We have to do it together.
Wie viel von den Fördergeldern fließt im Allgemeinen nach Afrika, wenn Sie eine Kooperation mit, sagen wir, Deutschland haben?
Ich denke, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Deutschland hat afrikanischen Einrichtungen die Mittel zur Verfügung gestellt, um sie zu betreiben. Aber sie betreiben sie gemeinsam. Einige Länder in Europa machen das hervorragend.
Some countries in Europe are excellent. Others are still, they haven't gotten there yet.
Andere sind noch nicht so weit. Einige Themen, über die wir schon sehr lange sprechen, sind zum Beispiel die Pluralität des Wissens. Das wiederum fördert die Wissensbildung. Man sollte auch anerkennen, dass wir im Prozess alle Wissen schaffen, und zwar unabhängig davon, wer das Geld hat. Das hat auch mit Respekt und Anerkennung zu tun.
So, yeah, that comes with respect and acknowledgement.
Das ist auch ein Thema, das in dem Kommissionspapier erwähnt wird, nämlich, dass die Rollen im Forschungs- und Publikationsprozess gleichmäßiger verteilt werden sollten. Wie sieht es also bisher aus, vor allem was die Erstautorenschaft angeht, die ja die prestigeträchtigste ist?
Es war schon immer ungerecht. Bei Veröffentlichungen ist derjenige, der den Ton angibt, in der Regel der Geldgeber. Der wird Erstautor. Und dann kommen all die anderen Leute, die tatsächlich die Arbeit gemacht haben. Ich denke, das muss sich ändern. Und man sollte auch den Beitrag der Menschen vor Ort benennen, weil die auch davon profitieren sollten. Ein Beispiel: Ein Großteil der bioinformatischen und genomischen Daten stammt aus Afrika.
For example, a lot of the bioinformatic and genomic data that is taken from Africa. The communities don't benefit.
Die Menschen vor Ort profitieren nicht davon. Es sind immer die Wissenschaftler und die Unternehmer, die davon profitieren. Es sind die großen Leute von den Pharmaunternehmen, die enorm davon profitieren. Und dann bringen sie die Medizin zurück und verkaufen sie an die Gemeinden. Ist es gleichberechtigt? Ist es gerecht? Nein. Wir sollten also die gesamte Wertschöpfungskette der wissenschaftlichen Forschung überdenken.
Is it equitable? Is it right? No. So we should change. We should look at the whole value chain of doing scientific research.
Do you think with the German UNESCO Commission's paper, things will change?
Glauben Sie, dass sich mit dem Positionspapier der deutschen UNESCO-Kommission etwas ändern wird?
Very. I recommend everybody to read it.
Sehr. Und ich empfehle wirklich jedem, es zu lesen. Nicht nur in Deutschland. Lassen Sie es auch in anderen Ländern lesen. Lassen Sie es Wohltäter lesen und Unternehmer sollen es lesen. Denn es gibt so viele Anregungen, wie man eine Partnerschaft gestalten kann. Und das kann auch eine Grundlage für weitere Diskussionen sein. Und an vielen Stellen würde auch die Qualität der Forschung verbessert werden. Eine strategische wissenschaftliche Partnerschaft ist notwendig, die auch den Strukturwandel beeinflusst. Es ist also ein sehr mächtiges Dokument.
So it's a very powerful document.
Sagt Peggy Otiboateng, Direktorin bei der African Academy of Science, über das Positionspapier, das die deutsche UNESCO-Kommission diese Woche veröffentlicht hat. Jetzt ein ganz anderes Thema. Eisfin. So heißt ein Typus von unbemannten Unterwasserdrohnen, der vor 10 Jahren zum ersten Mal in der Antarktis eingesetzt worden ist. Inzwischen gibt es einige von ihnen und die sind mit diversen Instrumenten bestückt. Durch Bohrlöcher werden sie ins Eis abgelassen und liefern Daten über das, was darunter ist. Manche sogar in Echtzeit über eine kilometerlange Kabelleine. Gerade findet die Antarktiskonferenz in Chile statt, wo Forschende einige Ergebnisse vorstellen, die sie mit den Unterwasserdrohnen gemacht haben. Zum Beispiel haben sie Schmelzprozesse durch erwärmtes Ozeanwasser an Gletschern beobachtet. Die Details hat Volker Mrasek.
Mehr als 3 Meter lang, aber kaum dicker als ein Laternenpfahl. Man kann sich Eisfin als überdimensionalen Bleistift vorstellen, der unter dem antarktischen Schelfeis entlangtaucht, an einem fast 5 Kilometer langen Kabel für Datenübertragung und Fernsteuerung. Doch wie kriegt man den Unterwasserroboter überhaupt dorthin, unter den mächtigen Gürtel aus abfließendem Gletschereis, der dem Meer wie ein Deckel auflegt, stellenweise hunderte Kilometer weit?
Der echte Vorteil unseres Gefährtes ist, dass man es durch das Eisschelf hindurch abseilen kann. Dafür wird mit heißem Wasser unter hohem Druck ein schmales Loch gebohrt. Einmal war das Eis dabei rund 700 Meter dick.
Peter Washam ist Ozeanograf an der Cornell University in den USA. Dort wurde das Projekt vor 10 Jahren auf den Weg gebracht. Inzwischen hat das Forschungsteam über 50 Tauchgänge mit den 2 Eisfin-Robotern absolviert, die es gibt. An Stellen, die anderweitig nicht zugänglich wären und mit erstaunlich viel Messtechnik in den schmalen Gehäusen.
Pretty much everything, every instrument you'd have on a ship.
Jedes Instrument, das man auf einem Schiff haben kann, steckt auch in Eisfin. Wir messen Temperatur, Salz- und Sauerstoffgehalt des Meeres. Es gibt mehrere Kameras und Sonare an Bord. So können wir gleichzeitig das Eisschelf über uns und den Meeresboden unter uns erfassen und außerdem sehen, worauf wir zuschwimmen.
In der Westantarktis befindet sich der Thwaites-Gletscher. Mit rund 120 Kilometern gilt er als der breiteste auf der Erde. Steigende Meerestemperaturen lassen die Zunge des Gletschers von unten abschmelzen, was zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt. Durch die Eisfin-Beobachtungen direkt unter dem Eisschelf ist klar geworden, diese Prozesse laufen schneller ab als vorher vermutet. Es ist das bisher wichtigste Ergebnis aus dem Projekt mit den schlanken Tauchrobotern.
Eisfin hat gezeigt, dass die Unterseite des Schelfeises nicht flach und kompakt ist, sondern ausgefranst. Dass sie tiefe Spalten und Stufen aufweist. Das beschleunigt das Abschmelzen, wenn sich das Meer erwärmt, denn das Eis bietet dadurch auch seitliche Angriffsflächen. Das müssen wir berücksichtigen, wenn es um die Frage geht, wie stark schmelzende antarktische Gletscher zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Ohne Eisfin legen wir hier ziemlich falsch.
Sea Glider, Sea Explorer und Slocum, das sind Namen von weiteren Unterwasserdrohnen, die neuerdings wertvolle Daten in der Antarktis sammeln. In diesem Fall Gefährte mit 2 Flügeln, die unverkabelt und völlig autonom durchs Meer gleiten, gesteuert via Satellitenfunk. Ein italienisches Forschungsteam hat sie Anfang des Jahres im Rossmeer eingesetzt. Es liegt im südlichen Ozean vor Antarktika. Mit dabei die Ozeanografin Naomi Krautzig von der Polytechnischen Universität der Region Marken.
Zusammen haben sie eine Strecke von mehr als 760 Kilometern zurückgelegt. Es ist das erste Mal, dass mehrere Ozeangleiter gleichzeitig in solch einer unwirtlichen Region operierten und unter so extremen Bedingungen. Dort können sogar die Antennen einfrieren.
Im Rossmeer sinkt kaltes, salzreiches Oberflächenwasser in die Tiefe und fließt dann nach Norden. Das ist wichtig für die Zirkulation von Wassermassen in allen Ozeanen. Auch der Golfstrom im Atlantik wird dadurch mit angetrieben. Doch das globale Strömungssystem lässt nach. Auch deshalb, weil das Rossmeer in den letzten Jahrzehnten wärmer und salzärmer geworden ist und nicht mehr so viel Tiefenwasser produziert. Autonome Messdrohnen wie Sea Glider und Sea Explorer sollen nun auch Licht ins Dunkel dieser verborgenen Prozesse in der Antarktis bringen.
Unterwasserdrohnen beobachten versteckte Prozesse in der Antarktis, Volker Mrasek berichtete. Auf eigene Kosten und privat waren mittlerweile schon so einige Menschen im All, aber noch nie ohne Raumschiff. Soll heißen, noch nie hat ein Weltraumtourist seine Kapsel für einen Weltraumspaziergang verlassen. Das soll sich mit 3 neuartigen Raumfahrtmissionen unter der Bezeichnung Polaris jetzt ändern. Auf einer Erdumlaufbahn, auf der seit einem halben Jahrhundert kein Mensch mehr geflogen ist. Guido Meyer stellt das Projekt vor.
4 zahlende Kunden werden an Bord sein, wenn die erste Polaris-Mission abhebt. Einer von ihnen ist Scott Petit. Er war früher Testpilot der US-Luftwaffe und wird nun Flugkapitän einer Crew Dragon-Kapsel von SpaceX. Die Dragon-Kapseln befördern normalerweise Astronauten zur internationalen Raumstation und zurück. Sie können aber auch einfach auf kreisförmigen oder elliptischen Umlaufbahnen um die Erde fliegen. Das haben wir mit dieser Mission vor. Wir wollen uns auf einem ovalen Orbit bewegen, der hinausreicht bis in den Van Allen-Gürtel. In diese Zone dringt normalerweise nie ein bemanntes Raumschiff vor. Das hat seinen Grund. Dort wimmelt es von hochenergetischen Partikeln des Sonnenwindes und der kosmischen Strahlung, die das Magnetfeld der Erde einfängt. Wir haben nichts Verrücktes oder Gefährliches vor, aber diese Umlaufbahn gibt uns Gelegenheit, Strahlungsexperimente durchzuführen. Davon wird die künftige bemannte Raumfahrt profitieren, denn eine der größten Herausforderungen bei Langzeitmissionen besteht darin, dass die Besatzung ständig dieser kosmischen Strahlung ausgesetzt ist. Wie verrückt oder gefährlich diese erste Polaris-Mission ist, darüber ließe sich diskutieren. Denn die Messungen im Van Allen-Strahlungsgürtel wird die Mannschaft nicht nur gut geschützt im Innern ihrer Raumkapsel anstellen, sondern auch draußen im offenen Weltraum. Das Ziel dieser Mission ist es, den ersten kommerziellen Weltraumspaziergang zu absolvieren. Außerdem bringen wir damit die Falcon 9 Startrakete an ihr Limit. Denn sie soll uns so weit von der Erde wegbringen, wie seit den Apollo-Missionen der 60er und 70er Jahre kein Astronaut mehr geflogen ist. Wir wollen mit 1400 Kilometern die höchste Umlaufbahn erreichen, auf der je Menschen die Erde umkreist haben. Das wäre etwa dreimal höher, als die internationale Raumstation fliegt. Dort angekommen sollen dann zwei der vier Astronauten aussteigen. Dabei war solch eine Aktion für Dragon-Kapseln eigentlich nie vorgesehen, erklärt Jared Isaacman, der Kommandant der Mission. Es gibt keine Luftschleuse. Wir müssen deshalb das gesamte Raumschiff entlüften. Dazu brauchen wir mehr Sauerstofftanks, als eine Crew Dragon normalerweise mit sich führt. Denn nach dem Weltraumspaziergang müssen wir die Kapsel erneut unter Druck setzen. Alle vier Astronauten an Bord werden also ihre Raumanzüge anlegen. Eine Art Nabelschnur wird jeden einzelnen von ihnen mit Atemluft versorgen. Dann öffnen zwei Astronauten die Luke an der Vorderseite des Raumschiffs, steigen für ein paar Stunden aus, messen die Strahlung, kommen zurück und dann folgen die anderen beiden. Auch die zwei weiteren Polaris-Missionen haben ehrgeizige Ziele. Auf einer könnte die Crew das Hubble-Weltraumteleskop warten, auch wenn sich die US-Raumfahrtbehörde NASA derzeit noch dagegen sträubt. Und mit dem dritten Flug steht eine weitere Premiere an. Es wird der erste bemannte Flug mit dem Starship von SpaceX werden. Dieses neue Raumschiff soll in wenigen Jahren Astronauten zu einer Raumstation in der Mondumlaufbahn tragen und später auch zum Mars transportieren. Polaris will das neue Gefährt auf einem ersten bemannten Flug um die Erde testen. Wenn alles glatt geht, vielleicht schon im nächsten Jahr.
Und der Start der Polaris Dawn ist jetzt für kommende Woche Dienstag geplant. Guido Meyer hat sie vorgestellt. Weiter geht es jetzt mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen.
China bremst den Ausbau von Kohlekraft. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Volksrepublik weit weniger Kohlekraftprojekte genehmigt als im selben Vorjahreszeitraum. Das geht aus einem Bericht des Global Energy Monitors hervor. Zugelassen wurden demnach 83% weniger Projekte und damit nur eine Gesamtleistung von 9 Gigawatt. 2023 und 2022 hatte China noch jährlich Kohlekraftprojekte freigegeben, die zusammen mehr als 100 Gigawatt Leistung erbringen sollten. Kritiker verweisen jedoch auf bereits genehmigte, aber noch nicht gebaute Kraftwerke. Dieses Jahr hat der Bau von Kohleprojekten mit einer Gesamtleistung von 41 Gigawatt bereits begonnen.
Mücken nutzen Infrarotstrahlung.
Mücken stechen jedes Jahr hunderte Millionen Menschen und übertragen dabei häufig Krankheiten. Die Mückenart Aedes aegyptii etwa überträgt Viren, die Dengue, Gelbfieber und Zika verursachen. Bekannt war bereits, dass Mückenweibchen gezielt Menschen anfliegen, indem sie CO2 in deren Atemluft registrieren und bestimmte Gerüche der Haut wahrnehmen. Zudem nutzen sie visuelle Reize, um ein Opfer zu finden. Im Fachblatt Nature berichtet nun ein Team der Universität von Kalifornien in Santa Barbara, dass die Stechmücken auch einen bislang von der Forschung übersehenen Teil des sensorischen Arsenals verwenden, um passende Blutquellen zu orten. Demnach nehmen die Mücken die von Menschen ausgehende Infrarotstrahlung wahr und verwenden diese Information in Kombination mit anderen Hinweisen für eine hocheffektive Navigation auf mittlere Distanz, schlussfolgert das Studienteam.
Forschende entdecken die größte bislang bekannte Lawine.
Und zwar unter Wasser. Vor rund 60.000 Jahren rasten vor der Küste im Gebiet des heutigen Marokko rund 162 Kubikkilometer Schlamm- und Gesteinsmaterial den Agadir Canyon hinab. Dieser reicht rund 2000 Kilometer weit in den Atlantik hinaus. Das notiert ein Team der Universität Kiel im Fachblatt Science Advances. Anhand von Bohrkernen konnte es zudem ermitteln, wo und wie diese größte bislang bekannte Lawine begann. Den Daten zufolge ist sie mit einer Größe von etwa 1,5 Kubikkilometern im südlichen Oberlauf des Unterseekanyons gestartet und hat dann im Verlauf der Strecke mehr als das 100-fache an Volumen zugelegt.
Das schnellste Transmissionselektronenmikroskop der Welt steht in den USA.
Und zwar hat ein Team der Universität von Arizona ein Transmissionselektronenmikroskop erstmals so umgebaut, dass es eine zeitliche Auflösung von wenigen Attosekunden erreicht. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Das neuartige sogenannte Atommikroskop, das im Fachblatt Science Advances vorgestellt wird, kann nun einige der schnellsten Prozesse in der Chemie, Physik oder Biologie einfangen. Mit einem einzigen ultraschnellen Schnappschuss. Möglich wird dies durch eine geschickte Kombination von Laserpulsen, die als Elektronengeneratoren und Pulsfilter zugleich agieren.
Die Antarktis wird durch Trittbrettfahrer bedroht.
Die einzigartigen Ökosysteme könnten durch gebietsfremde Arten sowie Chemikalien bedroht werden, die schwimmender Müll oder organische Materialien in die Antarktis tragen. Das zeigen Simulationen eines internationalen Teams, die im Fachblatt Global Change Biology veröffentlicht werden. Den ozeanografischen Modellen zufolge können schwimmende Objekte aus mehr Quellen in die antarktischen Gewässer gelangen als bisher angenommen. Zu den gebietsfremden Arten zählen eine Reihe kleiner wirbelloser Meerestiere, die auf Seetang, Treibholz, Bimsstein und Plastik reisen. Bislang galt die Annahme, dass diese Arten ausschließlich von abgelegenen und unbewohnten Inseln im Südpolarmeer in die Antarktis treiben.
Sternzeit, 22. August. Der Schütze, Geburt, Tod und ein schwarzes Loch. Gegen 22 Uhr steht der Schütze tief am Südhimmel. Dieses Sternbild ist zwar bekannt, in unseren Breiten aber nicht gut zu sehen. Von südlicheren Regionen aus zeigt der Schütze ein bezauberndes Glitzern heller Sternhaufen und Gasnebel. Im englischsprachigen Raum hat die Figur einen sehr profanen Beinamen: Teapot, Teekanne. Tatsächlich zeichnen die hellsten Sterne eine Kanne mit Tülle, Deckel und Griff an den Himmel. Etwas rechts der Tülle befindet sich Sagittarius A. Stern, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist rund 26.000 Lichtjahre entfernt und stellt keinerlei Gefahr dar. Vor mehr als 4.000 Jahren sahen die Sumerer in den Sternen des Schützen ihre Gottheit Pabilsang, die sich vor allem mit Medizin und Jagd befasste. In Griechenland wurde daraus der Zentaur Chiron. Auf alten Sternkarten ist oft ein Wesen halb Mensch, halb Pferd abgebildet. In der Hand hält es einen Bogen und richtet den Pfeil auf den Skorpion, das Sternbild ein Stück weiter rechts. Chiron tötet den Skorpion, um den Himmelsjäger Orion vor dem giftigen Stachel zu retten. Chiron, ein Sohn Saturns, war unsterblich. Einmal drang ein vergifteter Pfeil versehentlich in seinen Huf und die Wunde bereitete ihm dauerhaft entsetzliche Schmerzen. Er wünschte sich den Tod und wurde daher von Jupiter an den Himmel gesetzt. Im alten China galten Teile des Schützen als südlicher Löffel, während der große Wagen der nördliche war. Der Löffel im Norden stand für den Tod, der im Süden für Geburt und Leben.
Und mit dem Blick in den Sternenhimmel neigt sich Forschung aktuell für heute dem Ende zu. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier, aber noch ein Hinweis, morgen wird es anlässlich des Klimatags beim Deutschlandfunk auch einen Schwerpunkt bei Forschung aktuell geben. Als Einstimmung darauf kommt hier noch ein kleiner Hörtipp für Sie.
Hörtipp.
Es war innerhalb von 5 Minuten, war der ganze Keller voll. Das war, wieso, wann kam das auf einmal?
Die Klimakrise ist da. Aber nicht alle erkennen das an.
Hören Sie auf, jeden Starkregen zum Vorzeichen des Weltunterganges zu erklären. Hören Sie auf, mit der Klimaangst Politik zu machen. Kommen Sie endlich zur Vernunft.
Und das können wir allgemein sehen, dass diese organisierte Klimawandelleugnerszene auch umgeswitcht ist zu so einer Energiewende-Kritikern.
Wer sind diese Zweifler, Skeptiker und Leugner? Und wie wird mit der Leugnung Politik gemacht?
Schon vor 3 Jahren warnte ich hier an dieser Stelle, dass die Klimareligion nur als Vehikel dient, um sozialistische Verhältnisse einzuführen.
Die Klimaschutzverhinderer. Mit Leugnern auf Stimmenfang. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk-App.